Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.
Heute mit Stefan Wanninger, Rechtsanwalt, Netzwerker, Ausdauersportler. Ja, lieber Stefan, schön, dass du heute bei uns im Weiden-Podcast bist. Herzlich willkommen.
Lieber Benjamin, herzlichen Dank, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich schon. Ich habe das schon oft verfolgt und bin neugierig, was heute auf mich zukommt.
Ja, auf jeden Fall nichts Schlimmes, sondern ich glaube, viele spannende Fragen und viele spannende Einblicke. Und den ersten Einblick, das wird bei dir sehr offensichtlich, wenn man so deine Vita anschaut, dann sieht man schnell, Jura liegt bei euch in der Familie. Großvater, Vater, alle waren Rechtsanwälte und du auch. Ist das dann so ein Automatismus, dass man sagt, ja klar, wäre der auch Rechtsanwalt?
Nein, überhaupt nicht. Dadurch, dass der Anwalt verschwiegen ist, kriegst du zu Hause eigentlich so gut wie nichts von dem Beruf mit. Du kriegst vielleicht mit, wie deine Eltern agieren, wie die leben, wie sie an manche Dinge herangehen. Aber was der eigentlich tatsächlich macht, das kriegst du so gut wie gar nicht mit.
Okay.
Das weißt du gar nicht. Also ich habe es mit meinen Kindern so gemacht, zumindest mit meinem Kleinen. Der hatte mal ein Praktikum bei uns gemacht, damit er da mal reinschnuppert, damit er mal sieht, was wir da eigentlich machen, wie das läuft. Aber ich habe aus dem Beruf meines Vaters, obwohl der ja die Kanzlei in der Kurfürstenstraße unter unserer Wohnung gehabt hat, also direkt im gleichen Haus, habe ich so gut wie gar nichts mitbekommen. Mhm. Aber irgendwann hast du dir gedacht, naja, okay, das könnte dir vielleicht liegen. Ich bin so ein bisschen mathematisch-analytischer Mensch und gesagt, ja, jetzt schaust du mal. Da haben wir einfach das Studium angefangen, bin da auch relativ gut dort durchgekommen. Ja, und dann irgendwann bist du dann in diesem Beruf irgendwie drin.
Ja, und mittlerweile schon 30 Jahre.
Ja, über 30
Jahre. Über 30 Jahre tatsächlich. Ja, und was hat dich damals so gereizt an dem Beruf? Gab es da schon so, wo du sagst, eigentlich ist das schon cool, wenn man sich da für Dinge einsetzen kann? Oder hattest du eher so ein schwammiges Bild und hast gesagt, ich fange jetzt einfach mal an zum Studieren?
Also ich habe letztendlich ein total schwammiges Bild gehabt. Ganz einfach, weil ich auch überhaupt keine Ahnung gehabt habe, was man da so macht. Und dieses, was viele heute haben, ja, ich möchte Menschen helfen oder sowas. Das war eigentlich nie meine Motivation, sondern ich habe gesagt, ja, ich bin so schon strukturierter Mensch und ich bin auch in gewisser Weise Erfolgsmensch und ich habe auch Spaß, irgendwas anzupacken, und das ist so ein Bereich, der mir liegen könnte, weil es einfach meinem persönlichen Naturell näher kommt, zu sagen, so ein bisschen analytische Geschichten, und das war eigentlich so die Intention bei der Sache.
Und dann bist du nach dem Studium oder schon während des Studiums, warst du dann schon bei der Kanzlei deines Vaters tätig oder hast du eigentlich eine eigene Kanzlei aufgebaut?
Nein, ich bin dann, nachdem ich quasi mein Examen fertig habe, bin ich dann in die Kanzlei von meinem Vater mit reingegangen und habe die dann nach einigen Jahren übernommen. Das heißt, mein Senior hat sich dann so ganz langsam aufs Altenteil zurückgezogen, wobei der hat sich nie aufs Altenteil im eigentlichen Sinne zurückgezogen. Aber, und das muss ich ihm hoch anrechnen, anders als bei vielen anderen, er hat gesagt, pass auf, jetzt ist es deins, mach du, wie du meinst. Ich sag vielleicht einmal was dazu. Wenn du sagst, nee, ich mach das anders, ist das auch okay. Also sind wir ganz viele Jahre gut ausgekommen miteinander. Er war ja letztendlich bis zuletzt noch im Büro tätig. Ein bisschen ausgeschlichen hat sich die ganze Geschichte dann mit Corona. Da hat das dann ein wenig aufgehört, weil wir gesagt haben, mein Kollege hatte auch noch seinen Senior da mit drin. Wir haben gesagt, das ist für euch einfach zu gefährlich, wir wissen es nicht, bleibt ihr mal. Und damit ist das ein bisschen bei denen auch ausgeschlichen. Damit sind die ein bisschen rausgekommen. War ein bisschen schade, weil die haben sich ja natürlich, die beiden Senioren haben sich da jeden Morgen zum Kaffee und zum Ratschen ein bisschen was gearbeitet. Ja, es ist schön. Also ich denke mal, wenn du deinen Eltern was zurückgeben kannst, was sie dir gegeben haben, jetzt auf die Art, dass du sagst, ja, ihr habt ein bisschen eine Aufgabe und ihr könnt da ein bisschen, tut dir ja nicht weh. Es ist doch schön. Also von daher finde ich das ganz schön. Und ja.
Ja, jetzt Rechtsanwalt ist ja ein sehr breites Feld, weites Feld. Du hast dich so unter anderem ein bisschen auf Verkehrsversicherungsrecht spezialisiert. Sind es dann nur die Fälle, die du bearbeitest, oder sagst du, nee, ich bin erstmal für viele Themen da? Wie kommt da auch so eine Spezialisierung für dich raus?
Also die Spezialisierung kommt, und das ist das Schöne an unserem Beruf. Du kannst deine persönlichen Neigungen in deinen Beruf reinbringen. Ich bin so ein bisschen der klassische Petrolhead, also alles, was mit Autos zu tun hat. Ja, da kannst du mich begeistern dafür, und auch so ein bisschen auch so unfallanalytische Themen, technische Themen. Das macht mir persönlich Spaß. Das liegt mir auch ein bisschen, da habe ich auch ein gewisses Grundverständnis dafür. Und dann kommst du in diese Schiene auch irgendwo rein. Und über meine Schwester, die ja Ärztin ist, kommt natürlich so der medizinische Sektor da ein bisschen mit dazu, sodass man sich da auch relativ gut austauschen kann, wenn du mal medizinische Fragen hast zu solchen Sachen, dann ist das eigentlich schon ganz schönes Netzwerken in der Familie. Und so kommt es halt, dass du dann in diesem verkehrsrechtlichen Kontext da irgendwo tätig wirst, es dir Spaß macht und nein, ich mache nicht alles.
Also wenn jetzt einer kommt und sagt, ich habe ein Arbeitsrechtsthema oder ein Mietrechtsthema, dann schaust du dir schon mal an, aber sagst im Zweifel, da gibt es andere, die das
auch machen. Also ich halte mich aus all diesen Themen, die nicht meine Hauptpräferenzen sind, komplett raus. Sage ich auch, sage ich, kann ich nicht. Halte ich im Grunde genommen auch für fair gegenüber meinen Kunden, weil wie gesagt, es gibt genügend Profis auf beiden Seiten. Warum soll ich da letztendlich dann irgendwo da drin rumschüren? Vor allen Dingen, es ist meine Zeit, die ich damit verplemper. Also habe ich nicht.
Ja, über 30 Jahre schon in der Juristerei tätig. Wie hat sich denn die Arbeit so ein Stück weit verändert, jetzt auch über die 30 Jahre? Oder sagst du, nee, es gibt schon eigentlich viele Konstanten?
Nein, nein. Also was wir die letzten Jahre erlebt haben, ist, also dadurch, dass ich das ja noch ganz klassisch kenne, so richtig schön mit Schreibmaschine und alles. Und wenn ich mir das heute voll digitalisiert anschaue mit Spracherkennung, früher haben wir natürlich Riesenbände, Gesetzestexte, alles Mögliche gehabt. Gibt's heute nicht mehr. Ist alles digital, ist alles online. Auch der Markt selber hat sich verändert. Es wird die Spezialisierung gesucht. Es wird der Profi gesucht. Es wird jemand gesucht, der das besser kann als alle anderen. Also da hat sich schon viel geändert. Und jetzt mal Digitalisierung einerseits, aber künstliche Intelligenz andererseits. Das schlägt natürlich bei uns auch voll durch. Nicht nur in der eigenen Arbeit, aber natürlich auch sehr viel, was die Kunden an uns herantragen. Ja, ich habe da schon mal was gesucht. Und dann musst du ihnen erklären, dass das, was sie gefunden haben, eigentlich voller Bullshit ist. Also das ist schon richtig krass.
Okay, also kein rechtsverbindlicher Rechtstipp jetzt an der Stelle für die Zuhörerinnen und Zuhörer. ChatGPT ersetzt nicht den Rechtsanwalt.
Auf gar keinen Fall, nein. Also das sieht man letztendlich daran, wenn du irgendwas suchst und er irgendwelche Urteile zitiert, 80% der Urteile sind fake, die gibt es gar nicht.
Oh, okay.
Und das ist natürlich, daran merkt man ganz schnell, okay, das funktioniert. Wobei, und das muss ich auch sagen, ich glaube, dass das sich in spätestens 5 Jahren ganz anders darstellt, wenn die Entscheidungsdatenbanken noch viel offener sind, dass dann viel mehr geht.
Ja.
Also das wird uns noch ganz viel begleiten, der Weg. Also von daher hat sich vieles geändert. Und ich meine, auch die Corona-Phase hat uns vielen gelernt, dass es Dinge gibt im beruflichen Leben, an die wir früher nie geglaubt hätten. Denn ich meine, jeder weiß, wie es zu Corona war. War da draußen was los? Nein, es war gähnende Leere. Heißt, alle Verkehrsrechtler sind da gesessen und haben gesagt, okay, wo kommen meine Mandate her? Es ist keiner gefahren, es hat keiner einen Unfall gebaut, es gab keine Rotlichtverstöße, es ist niemand zu schnell gefahren, es ist niemand alkoholisiert gefahren, es war tote Hose. Von jetzt auf sofort, und du hast ja keine Chance irgendwie auszuweichen oder so, sondern du stehst da und denkst dir, und jetzt? Also das war schon eine spannende Zeit. Insofern ist man natürlich schon etwas sensibilisiert auch, zu sagen, Spezialisierung, ja, schön und gut. Aber man muss sich doch auch versuchen, breit aufzustellen in der eigenen Person, um dann möglicherweise eine Delle auf der einen Seite ein bisschen abfangen zu können.
Und breit aufstellen, das hast du ja auch gemacht. Du hast dir sogar nochmal einen Masterstudiengang draufgesetzt.
Ja, ich habe letztendlich, weil mir das Spaß gemacht hat, ich das Thema relativ interessant fand, das deckt letztendlich meine Tätigkeitsbereiche ab, eben aus dem Verkehrsstraf- und versicherungsrechtlichen Bereich. Ja, war eine spannende Zeit. 2 Jahre habe ich in Geislingen auf der Steige gemacht. Da hat der Professor aus München da einen aufgesetzt, so einen Masterlehrgang. War eine tolle Zeit. Wir haben viel gelernt, viel nebenher rausgeschaut. Gut, war natürlich intensiv, aber es hat nicht geschadet. Hat viel Spaß gemacht und viel gebracht.
Ja, und wenn du jetzt so auf die 30 Jahre zurückschaust, da erlebt man ja wahrscheinlich auch die eine oder andere Kuriosität. Ist dir ein Fall besonders im Kopf geblieben, ohne dass du jetzt den Datenschutz verletzt? Oder sagst, das sind eigentlich Sachen, wo man sagt, das kann man sich gar nicht ausdenken und doch ist die Realität breiter, als man sich mal vorstellen kann?
Ja, das ist, das passiert tagtäglich.
Okay.
Also sowohl im Tatsächlichen, wo du sagst, wie kann man, Entschuldigung, so blöd sein, aber manchmal denken die Leute oft nicht, oftmals auch aus Unkenntnis und oftmals einfach aus gutem Glauben heraus, ohne dass man vertieft nachdenkt. Wenn man mal früher gefragt hätte, hätte man festgestellt, lass das lieber. Aber auch im persönlichen Bereich, wo du Menschen über den Weg läufst, die du jahrelang kennst, und dann kommt der mit einem Problem und dann denkst du dir, das hätte ich dir jetzt so nicht zugetraut. Also ja, doch, gibt es viele.
Viele, ja, ich merke schon, aber wir werden jetzt wenig hören, weil wahrscheinlich lässt sich es dann immer doch zuordnen.
Ja, genau, das
vielleicht
dann relativ schnell.
Ja, am Blick nochmal in die Zukunft. Wir haben das Thema KI schon besprochen, aber du glaubst trotzdem, dass es Rechtsanwälte noch geben wird oder wird am Schluss ein KI-Bot gegen den anderen kämpfen vor Verhandlungen? Weil im Kern ist es ja schon immer, es gibt die ganzen Rechtsurteile, auf die man sich bezieht, und wenn die Datengerüste stehen, ist es ja für eine KI, jetzt ganz laienhaft gesagt, ja doch ein leichtes, das erstmal zu formulieren. Braucht es den Rechtsanwalt überhaupt noch?
Ja, Rechtsfortbildung kann die KI zum Glück nicht.
Okay.
Ja, alles, was du an Entwicklung, an Veränderungen in der Rechtsprechung, Anpassung an neue Situationen im Markt, auf dem Markt, an Bedingungen, das kann die KI nicht. Und da wirst du immer Menschen brauchen, die eine gewisse Erfahrung haben, die einen gewissen Weitblick haben, die auch sagen, okay, wie könnte ich das heute betrachten? Gibt ja immer wieder Richtungswechsel in der Rechtsprechung, auch in der höchstrichterlichen, wo man sagt, na, früher haben wir das so gemacht, nee, das passt heute nicht mehr. Mhm. Und das wird die KI nicht können. Ein Großteil wird die KI abbilden. Und dann ist die Frage, habe ich dann irgendwann noch Menschen, die es können? Und das ist so meine persönliche Sorge in vielen Bereichen, nicht nur in der Juristerei, wo ich sage, ja, ich schaffe quasi die Basis ab. Ich habe die ganz großen Profis, nur ich kriege keinen Nachwuchs mehr, weil es gibt keine Basis, wo die das lernen können. Mhm. Also dann bist du irgendwann mal ein Fossil.
Ja, so wie früher in der Industrie, wo es die Handlanger gab, die auch durch Roboter ersetzt wurden. Und das ist letztlich jetzt hier in dem Bürobereich die KI.
Genau.
Und da wird es die ein oder andere spannende Entwicklung noch geben. Aber auf jeden Fall, trotz allem, Rechtsanwalt ist ja auch ein Bürojob, ein Sitzjob.
Ja.
Und dann ist ja gut, wenn man einen Ausgleich hat. Und du hast eigentlich schon immer Sport gemacht. Und dein Sport, der dich in jungen Jahren geprägt hat, war Schwimmen.
Ja, ganz einfach. Ich war schon als sehr junger Mensch relativ groß, relativ schnell gewachsen, habe dann natürlich auch relativ große Probleme gehabt, Haltungsapparat, Kreislauf und sowas. Und dann hat jeder gesagt, ja, geh mal da zum Schwimmen, geh mal ein bisschen ins Wasser, geh mal ein bisschen planschen, das wird dann schon. Das habe ich sicherlich schon zu Grundschulzeiten gemacht und ja, irgendwann hat sich herausgestellt, naja, ganz so schlecht ist er jetzt vielleicht nicht in dem Metier und ist dann dabei geblieben.
Und das sogar bis zu Europarekorden und Podestplätzen im Schwimmverein, auch wirklich im Wettbewerb.
Ja.
Was waren denn da deine Highlights?
Also es gab sicher ganz viele Highlights. Eines meiner schönsten Highlights, unabhängig von vielen Treppchen und sonst was, war ein Frühlingsschwimmen in Nürnberg. Da war ein relativ arroganter Bundesliga-Schwimmer da, der gemeint hat, ja, er ist der Superstar. Er war auf der Mittelbahn, der Premiumbahn, und ich war halt irgendwo auf der Außenbahn und der Ferner liefen. Naja, und der kleine Bub, der hat ihn halt dann weggeräumt und hat gewonnen. Da war er sauer und ich war stolz wie Oscar. Das war richtig schön. Den Pokal habe ich heute noch zu Hause. Das sind so persönliche Geschichten, aber letztendlich, was geprägt hat, wir waren über ganz viele Jahre lang ein wirklich gutes Team aus ganz vielen individuellen Schwimmern. Da gehört zum Beispiel auch der Christian Freuding dazu, der heute ja ganz oben bei der Bundeswehr steht. Der ist genau in diesem Bereich auch mit drin. die Familie Dehling, um zu nennen, auch noch ganz viele andere, wo wir halt letztendlich wirklich über sicherlich so 10 Jahre als Team sowohl in Mannschaftsmeisterschaften, aber eben auch auf bayerischer, deutscher, aber eben auch europäischer und überregionaler Ebene zusammen im Team waren und da auch durchaus was gerissen haben. Und ich meine, weißt du, wenn du so auf Europameisterschaften in der Region bist und du reißt als Team halt den ein oder anderen Titel da vom Podest runter, ja, das ist schon schön, das ist schon, das macht schon Spaß.
Ja.
Vor allen Dingen, man kennt sich ja dann irgendwann einmal und weiß, okay, ja, die schon wieder.
Ja, aber total spannend und eigentlich ein spannender Aspekt, dass du auch immer von Team sprichst. Jetzt würde man denken, ja, schwimmen. Man schwimmt ja allein die Bahnen rauf und runter.
Ja.
Aber es ist schon Teamsport auch.
Es ist auch schon Teamsport. Das sieht man letztendlich auch an den Titeln so. Die Europarekorde waren in Staffeln und auch unser World Master Titel, also Senioren-Weltmeisterschaften in Sheffield 96 war auch in der Staffel. Und das ist dann schon mal noch ganz was Besonderes, wenn du quasi mit deinem Team, wo jeder für den anderen einsteht, da sowas erreichst, das ist schon begeisternd. Das muss ich sagen. Sheffield hat mich schon sehr geprägt. Das war mein letzter offizieller Wettkampf. Aber die Atmosphäre da, wenn du siehst, wie fit manche Leute waren, auch noch in viel älteren Regionen, das war schon toll. Das war schon begeisternd. Das hat schon richtig Spaß gemacht.
Und du hast ja nicht aufgehört. Man hat sich nur andere Dinge gemacht, weil Beruf, Familie und alles dann. Aber Schwimmen, Rudern, Radfahren, Basketball spielen, du bist bis heute auch sportlich weiterhin aktiv.
Ja, letztendlich muss man ja auch irgendwo einen Ausgleich finden, um halbwegs gesundheitlich über die Runden zu kommen. Und es, also mir würde es auch fehlen. Mir macht es heute noch Spaß, dass wir mit dem Justizsportverein jeden Samstag da schwimmen gehen können in der Realschule. Das finde ich nach wie vor super, dass die Stadt uns die Möglichkeit eröffnet. Gut, von 8 bis 10 ist jetzt keine Zeit, wo die meisten hinwollen. Für uns ist das wunderbar und wir haben da 2 Gruppen und man versteht sich auch untereinander und da wird sich dann auch ein bisschen ausgetauscht, aber das ist völlig normal, dass die dann kommen und sagen, hey, kannst du mir mal einen Tipp oder sowas geben? Ja, gerne. Macht man auch gerne, macht ja auch Spaß.
Ja, Sport ist ja ein bisschen so zum Ausgleich, aber irgendwie, was dich dein Leben neben Beruf und Sport auch immer begleitet, ist das Thema Ehrenamt. Ja, du warst immer ehrenamtlich engagiert und zwar sehr vielfältig und das ist total spannend bei dir. Und da ist das Erste, was man erwähnen darf, sind die Wirtschaftsjunioren. Wir haben auch schon den einen oder anderen hier gehabt, der aktiver Wirtschaftsjunior ist. Du bist keiner mehr, weil das ist ja zeitlich beschränkt, Wirtschaftsjunior.
Richtig, genau.
Und du warst aber da sehr aktiv und hast sogar eine Landeskonferenz in Weiden mit organisiert, oder?
Ja, das war die Landeskonferenz. Das war schon ein begeisterndes Highlight, muss ich sagen. Gab es auch einige Presseartikel, die dann das wirklich lobend hervorgehoben haben. Also auch Weiden nach außen getragen haben. Und das war eigentlich das Schöne an der Geschichte, dass du sagst, hey, du hast Weiden in Bayern bekannt gemacht. Jeder hat gesagt, hey, wer ist das eigentlich? Damals war das Thema grenzenlos, was natürlich jetzt bei uns in der Region Richtung Tschechien rüber durchaus auch einen Bezug hat, wo dann viele gesagt haben, hey, wow, ja, coole Stadt, tolle Leute, super Event, hat richtig Spaß gemacht und ist halt leider ein bisschen verpufft, ist in Vergessenheit wieder geraten, dass man sowas gemacht hat, dass man da was bewegt hat. War eine schöne Geschichte und wenn du dann die Konferenz eröffnest, so vor 300-400 Leuten darfst du da der Speaker sein, das ist natürlich in jungen Jahren ist das natürlich auch schon, wo du denkst, ja super, mir hat das Spaß gemacht und ich habe mich da wohl gefühlt und ich fand es eine tolle Zeit.
Dann auch beim Elternbeirat nicht weggeduckt, auch dort Vorsitzender gewesen und tatsächlich auch immer in Serviceclubs aktiv, Roundtable, Rotary, auch so ein bisschen immer ein bisschen was zurückgeben, finde ich, ist immer und auch Netzwerk zu pflegen.
Ja.
Und das ist in Weiden ja doch viele Menschen, die dort sich engagieren und einbringen, oder?
Natürlich. Also ich denke mal, wenn du gerade so wie ich jetzt von der Stadt und von einem Verein profitierst, hast, wie auch von dem Schwimmverein, dann sollte man sich überlegen, ob er da auch irgendwann einmal wieder was zurückgibt. Mhm. Ja. Und es macht ja auch Spaß. Es gehört sich ja letztendlich für die Entwicklung auch weiter, dass wenn man junge Leute, junge Sportler dann irgendwann einmal in die Führungsposition vom Verein aufrutschen, weil die halt einfach das Metier kennen.
Und Sport tatsächlich auch. Da stehen wir schon, wir zwei haben mal gemeinsam in der Grillbude. Du FC Weiden Ost, wo du jetzt sagst, du bist ja jetzt kein klassischer Fußballer gewesen, aber aktiv bist du jetzt im Förderverein beim FC Weiden Ost auch dabei. Wie kommt das?
Na, letztendlich durch meine Kinder, die haben 2005, stimmt das? Nee, ein bisschen später. 2009, glaube ich, war das. Unser Großer war quasi gerade vor der Schule, vor der Einschulung in die Grundschule und hat einen Freund gehabt, den Schlamminger Felix, dessen Vater der Schlappo, der Schlamminger Ulrich, mein Kollege sozusagen, der hat gesagt, okay, er muss was für die Jungs machen, die wollen Fußball spielen, die wollen Spaß haben und so sind die zusammengekommen. Das war eine relativ coole Truppe und unser Kleiner, der ist halt dann da irgendwie mitgelaufen. Der Uli hat jetzt relativ locker gesehen und gesagt, ja komm, lass den mitlaufen, Hauptsache der hat Spaß. Und so haben die letztendlich beide, sage ich mal, knapp 15 Jahre Fußball gespielt. Und dann bist du halt natürlich auch irgendwie mit in diesen Verein hineingewachsen. Ja, man stand am Fußballplatz, haben zum Teil tolle Teams gehabt, tolle Elternmannschaften, wo du gesagt hast, ja, macht Spaß, wir sind überall hingefahren, haben wir die Kids mitgenommen. Das ist auch so ein Thema, wo ich finde, was heute ein bisschen zu kurz kommt, dass die Eltern halt die Kinder vor der Tür abkippen und dann weiter. Ja, das haben wir halt nicht gemacht. Wir sind halt dann irgendwo mitgefahren, haben VW-Bus gepackt und sind dann irgendwo hingefahren, weiß der Himmel was. Waren tolle Geschichten, waren zum Teil im Bayerischen Wald mit Eltern, Kindern, so wochenendemäßig ganz Geschichte, waren auch auf internationalen Turnieren in München. Also ganz unterschiedlich, wo du für die Kids was hast. Naja, und irgendwann, wenn die Kids halt nicht mehr Fußball spielen, bleibst du halt bei dem Verein hängen und dann brauchst du halt irgendeinen anderen Job und dann findet sich da schon immer irgendwas.
Ja, das zieht sich ja durch. Also sowohl in der Schule als Elternbeirat oder auch hier, dass man als Eltern eben nicht die Kinder unterstützt und hilft, indem man sie hinfährt, sondern auch sich einbringt, weil am Schluss ist gerade viele dieser Dinge sind eben basieren auf dem Ehrenamt und da braucht es halt Menschen, die das tun. Und genau, das ist natürlich als Eltern, wir hatten andere Gesprächspartner auch, ob Eishockey, ob andere Vereine, wo am Schluss immer die Eltern eigentlich die Säulen des Vereins sind. Und das ist ja auch ein bisschen ein Aufruf an alle, die Kinder irgendwo auch mitwirken lassen, bringt euch da ein, das ist immer gut und hilft den Vereinen auch.
Ja, in der Regel brauchst du ja gar nicht mal so viel. Es reicht ja, wenn du oftmals einmal da bist, vielleicht mal hier Handreichung, da machst du das. Das muss ja nicht immer Riesenaufwand sein. Und insofern wäre das schon ganz schön. Vor allen Dingen gibt es den Kindern ja auch eine gewisse Wertschätzung zurück, dass du sagst, ja, mit dem, was die Kinder machen, identifiziere ich mich auch, da stehe ich auch dahinter. Diese Signalwirkung sollte man, glaube ich, schon auch seinen Kindern mit auf den Weg geben. Zu sagen, ich stehe hinter dem, was du machst.
Ja, du stehst nicht nur hinter dem, was deine Kinder machen, sondern du stehst auch hinter dem, was die Stadt macht, nämlich Stadtmarketing ist noch eine Säule, die jetzt da nochmal besonders erwähnenswert ist. Da bist du zweiter Vorsitzender vom Stadtmarketingverein. Wie bist du denn dazu gekommen und vielleicht auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was steckt denn da eigentlich dahinter und was ist denn da so dein Aufgabenfeld?
Stadtmarketing bin ich dazugekommen seit Gründung. Also ich war in der Max-Reger-Halle oben im Gustl-Langsaal, wie diese Veranstaltung war, wie man das ganze Ding gegründet hat, wo ich gesagt habe, ja, das interessiert mich.
Wann war das?
1996, also was jetzt vor 30 Jahren.
Auch hier 30 Jahre.
Ja, also es verfolgt mich irgendwie ein bisschen. Und ich fand das eigentlich, ich lebe in der Stadt, ich bin ein Kind der Stadt. Und ich sagte, ja, also musst du auch irgendwas tun dafür, also dich engagieren. Und es war, im Anfang war das ja von Persönlichkeiten geprägt. Da war der Dr. Freuding vom Spindler da war der Wolfgang Eck, da war der Norbert Samhammer, ein Klaus Kokieu, da waren Persönlichkeiten dieser Stadt, die haben sich in ihrer eigenen Person damit engagiert. Und das ist natürlich super, wenn du mit solchen Menschen zusammen, im Anfang war das dieser Arbeitskreis Industrie und Handel, das war dann schon toll. Wir haben da mit einem japanischen Autor eine Riesenveranstaltung in der Max-Reger-Halle gehabt, eine Riesenlesung. War eine tolle Geschichte, die wir da initiiert haben. Also es hat Spaß gemacht. Und dann bist du dabei geblieben und Anfang dann als Beisitzer und dann seit 2003 im engeren Vorstand permanent. bin letztendlich so ein bisschen der stille Player im Hintergrund, wenn es dann darum geht, Dinge zu koordinieren, auch mal mit auf der Stadt mit bestimmten Stellen zu sprechen, zu diskutieren, zu sagen, okay, wie lösen wir das ein oder andere Problem, so ein bisschen auf der ruhigen, stilleren, hinteren Ebene. Ja, und das scheint wohl zu funktionieren, nachdem ich das schon doch ein paar Jahre mache und mich da niemand rausgeschmissen hat.
Ja, und vor allem, also man muss ja wirklich sagen, so diese großen Highlights der Stadt Weiden, Weiden träumt, Kunstgenuss bis Mitternacht und viele andere Sachen, die man nicht sieht, passieren dort auch im Hintergrund. Also wo das Stadtmarketing wirklich jetzt mittlerweile eine Säule ist, die man sich so gar nicht mehr wegdenken kann, weil die Stadt einfach so prägen und einfach auch die Stadt nach außen tragen.
Ja, weil es auch Veranstaltungen sind, die Spaß machen, wo sich jeder ein bisschen einbringen kann. Also ich werde einen Kunstgenuss bis Mitternacht nie vergessen. Das war kurz bevor wir unsere neuen Räume in der Postkasse bezogen haben, im November, wir haben im Januar quasi offiziell Einzug und im November war der Kunstgenuss bis Mitternacht und da hat der Wolfgang Herzer so ganz kleine in Acryl gegossene Bildchen an die Wand. Also da war alles Mögliche drin, da waren irgendwelche Kabel aus dem Boden für die Klimaanlagen, aber diese ganz kleinen Dinge an der Wand, die Kunst, das weiß heute noch jeder und das hat richtig Spaß gemacht. Und wir haben ja dann zu Postkassenzeiten viele Jahre lang, war da richtig Betrieb. Mein Vater hat da auch viel Spaß dran gehabt, er kannte viele Künstler und wir haben, glaube ich, immer ganz gute Künstler gehabt. Also namhafte Künstler, die auch wirklich was darstellen in der Region und da waren sicher an dem Abend so an die 1000 Leute da. Und das ist natürlich auch schon, wo du dich selber präsentieren kannst, aber auch, wo du dich wohlfühlen kannst, wo die Leute gerne kommen, wo du mit den Leuten ins Gespräch kommst. Also das hat schon Spaß gemacht. Deswegen auch die Aufforderung an jeden, mitmachen, sich engagieren. Das ist durchaus von Vorteil.
Ja, und Stadtmarketing hat ja immer ein bisschen die Aufgabe, auch so die Stärken einer Stadt einfach nach außen zu tragen. Wie ist denn dein Blick auf die Stadt? Wo liegen denn die Stärken in Weiden? Und wo kann man vielleicht auch das ein oder andere Potenzial noch heben?
Also ich glaube, das Potenzial können wir dadurch heben, dass wir einfach etwas positiver auf unsere Stadt schauen. Dass wir versuchen, nicht überall irgendwo das Schlechte zu sehen, sondern einfach sagen, ja, okay, komm, das ist gar nicht so schlecht. Aber, und das glaube ich, sollten wir auch wieder ein bisschen mehr finden, wir müssen dazu übergehen, wir müssen uns alle selber ein bisschen mehr engagieren. Immer zu sagen, ja, macht ihr mal, das funktioniert nicht. Ja? Mhm. Das klappt in dieser Welt nicht. Und natürlich, wenn ich bestimmte Dinge haben will, muss ich halt irgendwo was leisten. Und das kostet eben Geld und Zeit für alle.
Also nochmal ein schönes Plädoyer, zum einen für unsere wunderschöne Stadt, dass wir doch ein Juwel hier haben mit Weiden, aber dass natürlich jeder auch Anteil trägt, wie dieses Juwel auch in die Zukunft getragen wird. Ja, ganz herzlichen Dank. Die Zeit geht langsam schon zu Ende, aber bevor wir zum Ende kommen, kommt noch unsere Schnellantwortrunde. Du musst einfach sagen, was dir näher steht. Gerichtssaal oder Schwimmbecken?
Schwimmbecken.
Einzelsport oder Mannschaft?
Mannschaft.
Frühtraining oder Feierabendrunde?
Frühtraining.
Netzwerkabend oder Familienzeit?
Oh, das ist schwierig. Beides. Wobei Familie steht letztendlich trotz allem oben an. Ja, keine Frage.
Und in der Weidener Altstadt sein oder im Weidener Ost am Fußballfeldrand?
Also ehrlich, eher bei Weidener Ost mit den, aber auch in der Altstadt, ja, doch, beides.
Beides, ja. Ja, lieber Stefan, das zeigt auch die Leidenschaft für die Stadt, aber auch für die Vereine, aber auch für deinen Beruf. Ich glaube, das war alles sehr spürbar. Danke für diesen Einblick auf deinen beruflichen Weg, deine sportlichen Erfolge tatsächlich und dein beeindruckendes Engagement in und um Weiden. Der Dank geht natürlich auch wieder an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Reinhören. Hinterlasst gerne euer Feedback mit Sternen und Co. bei Spotify und Ähnlichem. Und wenn ihr selbst mal Gast sein wollt oder Vorschläge habt, schreibt uns an info@weidenpodcast.de. In diesem Sinn freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid, wenn es wieder heißt
Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.